Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Werbung Ende.
Donald Trump ist zurück aus China, droht dem Iran schon wieder mit Zerstörung und mit Bundeskanzler Merz hat er auch noch telefoniert. Sandra und ich haben viel zu besprechen. Los geht's.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Lass uns mit der großen Bühne anfangen, Sandra, die Außenpolitik. Unser Dauerthema, Trump als Weltfeuerwehrmann oder ist er doch eher Brandstifter? Wie siehst du das?
Natürlich Brandstifter. Allerdings ist er da in China nicht weit gekommen. Er hatte ja große Ankündigungen gemacht, was er da alles Tolles rausverhandeln wollte für die USA. Aber da ist er bei Xi auf Granit gestoßen, was vorauszusehen war. Auf dem Flug nach China hat Donald Trump gesagt, ja, wir überlegen uns jetzt mal eine Strategie. Da kann man davon ausgehen, dass die Chinesen monatelang sich vorbereitet haben mit Top-Leuten und nicht mit so einer Stümperbesetzung wie die jetzige US-Regierung. Also, dass da Welten aufeinander gestoßen sind und das nicht gerade zum Vorteil der USA, das war vorherzusehen.
Aber für Europa ist das trotzdem brandgefährlich. Wir hängen voll an den USA und haben beim Kurs aber nichts zu melden, also praktisch nichts. Wie kommt denn seine Außenpolitik bei den Leuten drüben bei dir in New York an? Sagen die endlich einer, der durchgreift oder eher Vorsicht, da spielt einer mit dem Feuer?
Vorsicht. Also okay, New York ist hauptsächlich demokratisch. Ich arbeite überwiegend mit Wall Street-Leuten. Die sind oft so ein bisschen an der Grenze oder sagen wir mal konservativ-demokratisch eher. Demokraten bei uns im Zwei-Parteien-System bedecken ja ein breites Spektrum. Da kann man durchaus, wenn man Vergleiche zieht, das mit einer liberalen CDU vergleichen an einem Ende. Aber ich würde sagen, dass die ganzen Geschäftsleute und vor allen Dingen auch die Banker, dass die, und das sieht man auch an den Märkten, die sich kaum dramatisch bewegt und ausgeschert haben, dass die Donald Trump und das, was er gerade dabei ist zu tun, weder überhaupt fassen können, noch einschätzen können oder projizieren können, was das für die Zukunft bedeutet, weil sie haben vom bisherigen System der Demokratie, der Sicherheit der Institutionen und all dem international, national stark profitiert. Und jetzt kommt jemand, der allem den Stecker rauszieht. Und natürlich theoretisch kann man immer sagen vorher, da muss mal einer aufräumen und für Klarheit sorgen. Aber wenn das denn de facto passiert, wie jetzt zum Beispiel mit der Meeresenge von Hormuz, wenn es darum geht, dass Donald Trump praktisch der NATO den Rücken zeigt und sich alles in der Welt, das gesamte Gefüge, auf dem alle Investment Considerations, also alle Überlegungen, alle Szenarien, alles basiert, wenn dem Ganzen der Teppich unter den Füßen komplett weggezogen wird, alles wird in Anführungsstrichen zerstört und man weiß nicht, durch was es ersetzt werden wird, dann ist man paralysiert, dann ist man ja handlungsunfähig und kann das nicht so wirklich fassen. Erschwerend hinzu kommt noch, dass ja deutlich wird, und das war gerade auch ein Artikel auf Bloomberg, dass Donald Trump irgendwie in den letzten, ich weiß gar nicht, ob es seit Anfang der Amtszeit irgendwie 3500 Trades gemacht hat, wo ein ehemaliger, das ist auch ein Wall Street-Typ, in dem Artikel dazu gesagt hat, so viel, ich war immer professionell an der Wall Street, so viele Trades habe ich mein ganzes Leben nicht gemacht wie Donald Trump. Also dass da auch der Argwohn hinzukommt, der beachtet die Spielregeln nicht nur und schafft sie ab, sondern zu unserem Nachteil, jetzt denken auch die Wall Street-Leute, dass er sich im Grunde genommen auf ihrem Rücken bereichert.
Das ist eigentlich neu.
Ich glaube, es ist vielleicht nicht so neu, wie es den Anschein hat. Das gibt es schon länger, selbst vor der Wahl habe ich auch davon erzählt auf NTV dass, und anderen Kanälen, dass viele Wall Street-Leute ihn nicht unterstützt haben, ihn nicht gewählt haben, weil sie eben nicht wollten, dass er komplett die Investmentordnung, die kapitalistische Anordnung komplett zerstört. Das waren aber jetzt nicht so wahnsinnig viele, weil viele haben auch gedacht, okay, wir müssten ja ein bisschen einsäumen, aber das ging ja auch in der ersten Amtszeit. Das schaffen wir wahrscheinlich nochmal. Und dann ist es auch so, dass jetzt gerade viele sich immer noch nicht trauen, das zu sagen, auch wenn sie schon lange seit dem letzten Jahr, seit dem letzten Frühjahr schon, als Donald Trump mit seinem Liberation Day die ganzen Strafzölle verhängt hatte an, wie heißt es, ich wollte schon sagen Eskimo-Inseln, an Pinguin-Inseln und unbewohnte Inseln, wo klar war, jedem einfachen Trader, das ist null durchdacht, das hat überhaupt keine Basis, wo denen die Alarmglocken gingen, aber man hat Angst gehabt, wenn ich was sage, dann wird meine Firma bestraft. Das fing ja auch an im letzten Frühjahr mit einem JP Morgan Analyst, der in einem kleinen Call gesagt hat, so bis hierhin gebe ich Ihnen jetzt meine Meinung. Mehr werde ich nicht sagen, weil ich ansonsten negative Konsequenzen für meine Firma JP Morgan befürchte. Hm. Michael, wie heißt der nochmal? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Seraphim oder so ähnlich. Jedenfalls, da hat die Wall Street zum ersten Mal aufgeschreckt und gesagt, guck mal, das ist ja wie in Russland. Ein Wall Street Analyst von einer Top-Firma, der sagt, ich muss mich zensieren, weil wir sonst möglicherweise negative Konsequenzen zu fürchten bekommen. Dann war es als nächstes der Jan Hatzius von Goldman Sachs, der auch negative Wirtschaftsprognosen abgegeben hat über die USA. Da hat Donald Trump gegen den gepöbelt, hat gesagt, der sollte entlassen werden und der Chef von Goldman Sachs sollte direkt seinen Hut mitnehmen. Und dann war noch einer. Also man sieht einmal, die Analysten trauen sich nicht mehr, die Wahrheit zu sagen. Viele Wall Street-Leute gehen nicht mehr davon aus, dass wir zutreffende Zahlen bekommen, sondern dass sie manipuliert sind. Und alle anderen normalen CEOs haben auch Angst, auf den Radar zu kommen. Ich erinnere mich, letztes Jahr im Spätherbst habe ich eine Person getroffen, die für Regierungskontakte zuständig war, für eine große deutsche Bank. Und die hat gesagt, die versuchen gar nicht groß erst anzudocken, sondern vor allen Dingen unterm Radar zu bleiben, damit sie keine negativen Konsequenzen zu spüren bekommen. Von positiven war überhaupt keine Rede mehr.
Aber trotzdem hat er noch erstaunlich viel Rückhalt, scheinbar, aber der bröckelt immer weiter. Täuscht das?
In der Republikanischen Partei haben die Leute Angst vor ihm. Sie haben Angst, dass er sie bestraft, dass er seine Meute auf sie hetzt. Er macht jetzt gerade einen Fonds von weit über einer Milliarde Dollar. Das will er jetzt austeilen an die Leute, die an der Kapitolerstürmung vom 6. Januar beteiligt waren. Die sind ja zum großen Teil verurteilt worden. Denen will er das Geld verteilen. Da kommt man bei Berechnungen auf 1 Million Dollar pro Teilnehmer. Also da wird diese Privatmiliz von ihm, diese aggressiven, gewaltbereiten Anarchisten werden von Donald Trump bezahlt, von unseren Steuergeldern. Das Geld kommt auch mit aus den Steuern, die ich bezahle. Und also man sieht, Donald Trump schüchtert ein, er nutzt den Druck, er erpresst die Leute. Bis jetzt schert kaum ein Republikaner aus den Reihen. Und bei seinen Anhängern, da hat er seine 30% Sektenanhänger, die werden nie irgendwas gegen ihn sagen, die finden alles toll. Aber von den Wechselwählern wird er einen großen Teil verloren haben.
Was macht dir denn persönlich mehr Sorgen? Der große Fehlknall oder dass diese Dauerkrise inzwischen normal wirkt?
Wahrscheinlich beides. Das schließt sich ja leider nicht gegenseitig aus. Und diese Krise mit der Meeresenge von Hormuz, das ist ja völlig unklar, wie das gelöst werden soll. Donald Trump, der Chaosagent, zieht da den Stecker, wohl wissend, hätte er wissen müssen, hatten die Iraner angekündigt, dass die blockieren. Und jetzt, dann hat er gesagt, die Chinesen sollen uns helfen. Die sollen jetzt gucken, wie die wieder frei wird. Die Chinesen sagen, was haben wir damit zu tun? Okay, wir sind auch nicht happy über den hohen Ölpreis, aber dieses Problem, das könnt ihr selber lösen. Wie kommen wir überhaupt, also diese Dreistigkeit auch an Europa jetzt ranzutreten und zu sagen, ihr müsst es jetzt mal machen. Also ich glaube, da kommt noch ein großer Knall, was Lebensmittelsicherheit betrifft, was sozialen Frieden betrifft, weil die Preise bei uns explodieren. Ich glaube nicht, dass die Leute noch, viele Leute, irgendein bisschen Spielraum haben zum Einschränken. Ich glaube, dass wir Massenpleiten, auch wie sagt man, persönliche Bankrotte en masse sehen werden. Obdachlosigkeit, die bei uns ja praktisch verboten ist. Du darfst ja in vielen Städten gar nicht mehr obdachlos sein. Du darfst auch nicht in deinen PKW wohnen. Den darfst du fast nirgendwo mehr abstellen. Die Leute sollen alle in Lager kommen. Ich weiß nicht, was da rauskommen soll, aber jetzt auch zum Beispiel mit diesen Datenzentren, die überall aus dem Boden sprießen. Jetzt eins, das soll ich glaube, doppelt so groß werden wie Manhattan ist, was riesig ist, in Utah. Keiner weiß genau, was wollen die damit? Sind die so groß, weil es Totalüberwachung geben soll von uns? Sind die so groß einfach nur, weil die Wall Street in dem Bereich so viel Kohle hat, dass sie die jetzt einfach verbauen, solange die noch das Geld haben, wenn die pleite gehen, egal. Was hat das für einen Sinn? Aber was jetzt schon feststeht, ist, die Energiekosten explodieren, die Wasserkosten und die Wasserqualität und überhaupt die Verfügbarkeit für viele Farmer, löst sich in Luft auf. Also viele Farmer müssen pleite machen, die kommen gar nicht mehr an Wasser ran. Und wie Leute, die jetzt schon, also früher haben sie 700 für Krankenversicherung bezahlt, jetzt mit Trump müssen sie 1700, 2400, was auch immer bezahlen. Jetzt die Stromkosten nochmal, 100% und mehr verteuert, in manchen Staaten um Vielfaches. Ich weiß nicht, wie lange die Leute sich das noch bieten lassen sollen. Wirklich, ich glaube, viele Leute werden einfach wegsterben. Jetzt habe ich gerade gelesen, nochmal zu verifizieren, dass Donald Trump toxische Abwasser und Müll von Atomkraftwerken das zulassen will, dass das in Gewässer entsorgt werden kann. Wo klar ist, dass Leute davon sterben werden. Und so ist es ja mit allen Umweltauflagen. Ich kann es ja nicht sagen, ich kann ja nur sagen, wahrscheinlich Präsident Xi hat mit Mitleid mittlerweile auf die USA geguckt, weil wir befinden uns ganz sicher im Decline, im Niedergang.
Und trotzdem sitzt Trump stabil im Sattel, oder täuscht das denn?
Ich glaube, die Republikaner haben sich damit abgefunden, dass sie bei den Midterms wahrscheinlich ziemlich klar verlieren werden. Aber Donald Trump manipuliert an den Wahlen herum, wie wild. Donald Trump und natürlich seine republikanische Gefolgschaft. Naja gut, und dann zur Not werden die Wahlen, suspendiert, aufgehoben, verschoben, kommen Militär auf die Straße, haben sie auch schon angedroht. Und da muss er ja gar nicht um seine Wiederwahl fürchten.
Jetzt sagen wir ja fast jede Woche, ohne Streit funktioniert sein Geschäftsmodell gar nicht. Polarisierung ist ein Sauerstoff. Spürst du momentan so eine Trump-Müdigkeit oder das Gefühl, dass seine Leute noch voll hinter ihm stehen? Also du hast diese sektenartigen Fans angesprochen. Nimmt man das in der Öffentlichkeit nicht wahr, dass immer mehr aufbegehren und sagen, jetzt reicht's uns, das Leben wird teurer, eigentlich wollen wir nicht mehr? Ich meine, diese Demokratische Partei hat ja eigentlich wenig Alternativen zu bieten bislang, oder?
Ja, also ich habe direkt bei der Wahl gesagt, es ist wahrscheinlich jetzt schon zu spät, weil diese Korruption, diese dreiste In-Your-Face-Korruption, also die kann man, es fehlen mir die Konzepte und Worte, das überhaupt zu vermitteln, welche Größenordnung das hat. Und wenn die einmal so viel Geld haben und so viel Macht und so viele Unternehmen ihnen gehören und jetzt diese Verschmelzung mit der Tech-Industrie, dass sie alles über uns wissen, uns total überwachen können. Ich weiß nicht genau, wie wir da rauskommen sollen. Ich bin jetzt ein bisschen die Falsche zum Fragen, weil ich überwiegend, also ich lebe in New York. Ich komme natürlich ein bisschen rum, aber dann bin ich eigentlich auch, das ist alles innerhalb meiner Blase. Ich krieg's so mit von Social Media, was da in anderen Gegenden der USA vor sich geht. Nicht mal weit weg von New York. Das ist ja auch, ich hatte ja mal eine NTV-Dokumentation. Die Leute würde ich eigentlich gerne nochmal treffen, die 2018 so überzeugt von Trump waren, was die jetzt sagen, wo es eben viele Sachen, die sie damals als garantiert angenommen haben, wie Krankenversicherung, weil es noch nicht abgeschafft war, wie sie heute über Trump reden würden. Aber ich kriege es in meinem Umkreis nicht so direkt mit, aber dass bei mir auch alles viel teurer wird, dass im Supermarkt die Preise grotesk sind, dass auch bei uns die Energiepreise total ansteigen, ist unglaublich. Ich krieg's ein bisschen mit bei Freunden, die Kinder haben, die zur Uni gehen, weil das alles auch explosionsartig so dermaßen pervers teuer ist, dass selbst Investmentbanker, wo Mann und Frau beide arbeiten und ein kleines Vermögen jedes Jahr anschaffen, wo selbst die stöhnen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die müssen auch schon aufpassen, weil es klingt jetzt vielleicht nach Luxusproblem, aber auf jedem Level, auf dem man lebt, es kostet einfach die Schule für die Kinder, das sind fast 100.000 pro Jahr. Das ist, wenn man mehr als ein Kind hat, bei einem Kind geht's ja noch, aber alles, was mehr als ein Kind ist, artet halt total aus an Kosten.
Aber sag denn, Trump keiner mal die Meinung und sagt, du pass mal auf, was, wir fahren jetzt das Land gegen die Wand, oder ist das das große Programm, was dahinter steckt? Vielleicht hat er wirklich einen Plan.
Trump hat keinen Plan. Project 2025 hat einen Plan und das sind die Leute auch zu einem großen Teil, die hinter ihm stehen und da an den Zügel ziehen. Niemand sagt ihm die Meinung, wir kennen ja alle, hier auch in Deutschland, kommt es ja auch im Fernsehen, wie es im Stil von Nordkorea müssen die Top-Minister um den Tisch rum, ja zum Teil ältere, altgediente, da ihre Huldigungen erweisen. Das klingt wie eine Comedy. Man kann nicht glauben, dass das ernst ist. Also keiner sagt ihm die Meinung, weil wer ihm die Meinung sagt, ist weg vom Fenster.
Was sagen dir denn CEOs und Banker in New York? Danken die für Steuern und Deregulierung oder wächst da deren Angst vor dem großen Crash?
Ja klar, vor allen Dingen am Anfang das fanden die super, das fanden die schon während der ersten Amtszeit super. Dass Deregulierung und gerade in der Finanzindustrie natürlich, und da ist ja auch einiges an Geld zu machen, diese ganze Volatilität, das gibt Rekordgewinne im Trading und dann diese ganzen Verschiebungen, die jetzt in der Industrie stattfinden, Konsolidierungen, alles mögliche im Tech-Bereich, das gibt natürlich auch Mergers and Acquisitions, also Unternehmenskäufen und Verschmelzungen. Auftrieb des Investment Banking läuft. Die haben da in der Hinsicht nicht so große Beschwerden. Aber ich meine, wir leben alle, also jetzt zum Beispiel in Manhattan, wir leben da in Frieden. Die Kriminalität ist nicht groß. Also ich finde, in Deutschland komme ich mir unsicherer vor. Ich kann in Manhattan abends um Mitternacht nach Hause laufen, blockweise, ohne dass mir irgendwas annähernd passiert. Wenn man mal was hört aus New York, aber New York sind 5 Boroughs, 5 Stadtteile sozusagen. Da gehört auch Brooklyn dazu und Queens und andere. Aber Manhattan, diese Insel, die man kennt aus Filmen mit den Hochhäusern, wo ich wohne, die ist total sicher. So, und die Leute, die da wohnen, die hätten dieses Leben natürlich auch gerne weiter, weil es ist total schön bei uns. Also, wenn man jetzt als Touristin kommt, man merkt auch optisch so vom Gefühl her noch nicht den großen Unterschied, wir, die da leben, weil wir uns unterhalten und die Sorgen teilen, wir kriegen das mit. Aber wenn sich alles verschiebt und jetzt auch die Massenarbeitslosigkeit zum Beispiel im Tech-Sektor und im White-Collar, also hochqualifizierte Berufe, Rechtsanwälte, Ärzte, Steuerleute, Finanzleute, wenn die zunehmend mehr Leute entlassen und die können sich alle nicht mehr ihr Leben dort leisten, da kann sich das Bild ganz schnell ändern und da kann es ganz schnell ungemütlich werden.
Wie meinst du das? Menschen auf der Straße, Demos oder wie meinst du es?
Wir haben das ja schon 2008 gesehen. Da waren das Problem bei vielen, die an der Wall Street arbeiten, und das ist grundsätzlich amerikanische Mentalität. Also als Deutscher ist man so, ich will grundsätzlich keine Schulden und wenn ich mir ein Haus oder Hauseigentum zulege, dann will ich das möglichst schnell abbezahlen, viel Eigenkapital erstmal einbezahlen, dann möglichst schnell. Amerikaner sind da anders, die sind sehr schuldenfreundlich und die sind auch schon, die sind nicht so neidisch, aber die sind schon so ein bisschen keeping up with the Joneses. Also die gucken schon danach, was die Nachbarn haben und so dieses sich messen und mithalten, das gibt's da ganz krass auch. Und wenn du da Investmentbanker bist und du hast 2 Ehepartner, die vielleicht 1,5, 2,5 machen, Millionen pro Jahr, okay, dann haben die eine Wohnung auf der Park Avenue, dann haben die ein Haus in den Hamptons, dann machen die Urlaub, dann haben die 3 Kinder in der Privatschule und nachher im College und insgesamt Hauspersonal und Autos und vielleicht einen Fahrer. Also ich kenne auch Leute, die hatten keinen eigenen Fahrer, aber die hatten Fahrer für die Kinder, damit die auf das Lycée, auf die französische Schule, auf der Upper East Side gehen konnten und so weiter. Und wenn du dann den Job verlierst, wie zum Beispiel 2008, wo Banker über Nacht arbeitslos waren, dann ist dein ganzes Leben weg, weil du kannst diese monatlichen Schulden nicht mehr tragen. Dann waren auch alle Immobilienpreise sind in den Keller gefallen. Das heißt, du konntest die auch nicht mehr loswerden für gutes Geld. Dann sind Ehen kaputt gegangen, Selbstmorde passiert, Leute zu ihren Eltern gezogen, Kinder mussten auf öffentliche Schulen gehen. Das klingt jetzt dramatisch, aber das ganze Leben wurde entwurzelt. Und ich glaube, was uns jetzt möglicherweise bevorsteht, die große Finanzkrise von 2008 ein Bruchteil gewesen.
Jetzt haben wir uns häufig darüber unterhalten, dass es ja auch diese Leute gibt, die zusätzlich nochmal in den Straßen erkennbar sind. Ist das noch so, auch in Manhattan, oder ist das ein bisschen zurückgegangen?
Ich habe Gott sei Dank in Manhattan noch nie das gesehen. Also ich bin eigentlich viel unterwegs. Ich laufe in Manhattan so viel, wie ich mein ganzes Leben, glaube ich, in Deutschland nicht gelaufen bin. Weil man hat da die geraden Blocks und dann immer zwischendurch mal die Subway. Also ich gehe sehr viel und bin viel unterwegs. Und ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, in Manhattan ist nicht viel. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Weil mir fallen jetzt die ganzen Leute auf, die anderer ethnischer Abstammung sind, wie wo ich denke, okay, das sind Hispanier oder was weiß ich, aus Südamerika, aus anderen Gegenden und wo ich denke, ja, wenn die ICE hier auflaufen würde, die würden die zunächst mal ein Schlawittchen nehmen, auch wenn die Staatsbürger sind, auch wenn die Green Card haben. Ich habe ein paar Social Media Videos gesehen, aber wie gesagt, ich habe es schon mehr auch in der Zeitung gelesen von anderen Stadtteilen in New York, aber in Manhattan habe ich es noch nicht gesehen.
Halten denn Gerichte, Verwaltungen und Medien beispielsweise noch halbwegs dagegen aus deiner Sicht? Oder siehst du da so einen langsamen Umbau im System?
Es gibt einen großen Teil der Medienschaffenden, die echte Helden sind, weil die haben ihre Berichterstattung nicht geändert seit jeher, seit auch der ersten Amtszeit, die wirklich sehr kritisch sind und die ganze Korruption offenlegen und alles. Also die wirklich... Mich fragen schon immer alle, ob ich keine Angst hätte, aber das sind Leute, die sind wirklich im Primetime-Television jeden Abend oder Zeitungsjournalisten, ne, New York Times oder wo auch immer, die wirklich mutig berichten. Aber das Problem bei uns ist halt, dass viele große Outlets, wie jetzt zuletzt auch CBS, gekauft werden von Trump-freundlichen Milliardären, ihre eigene politische Agenda haben, ja auch die Washington Post von Jeff Bezos, die sich um 180 Grad gedreht hat, sodass man Angst hat, wie bei Social Media, dass immer mehr in konservative Hände fällt und wenn das Ganze mehr ins Autoritäre kippt, dass die dann, okay, vielleicht nicht YouTuber ins Gefängnis schickt, aber einfach die YouTube-Kanäle und was auch immer schließt oder dass Journalisten vielleicht auch nicht festgenommen werden, aber einfach rausgeschmissen werden. Okay, und wenn es da keine alternativen Medienkanäle mehr gibt, dann wird es schwierig.
Jetzt ist ja für uns Amerika unter Trump kein Hintergrundrauschen. Das ist so ein echter Standortfaktor vom Gaspreis bis zum Exportauftrag. Was heißt denn diese aktuelle Entwicklung konkret für Europa und für Deutschland aus deiner Sicht?
Das ist natürlich eine Katastrophe. Donald Trump hat mit demokratischen Regierungen nichts am Hut. Wir haben es ja auch bei Xi gesehen. Donald Trump hat vorher große Töne gespuckt und dann hat er sich angebiedert, sondergleichen. Man konnte ja auch das, was er gesagt hat, kaum mit anhören. Vor allen Dingen, wenn man das vergleicht, was er gegenüber europäischen Regierungschefs gesagt hat. Von daher glaube ich zum Beispiel, also den Mittleren Osten, den hat er ja auch voll, die Golfstaaten voll ins Messer laufen lassen. Und das macht er mit Europa im Zweifel auch. Er hat ja auch zum Beispiel, ich glaube, dass er jetzt gesagt hat, zu Taiwan, ob er das verteidigen würde. Ja, das beantworte ich jetzt nicht. Das müssen wir erstmal gucken. Für mich heißt das nein, macht er nicht. Lässt sich dafür im Gegensatz irgendwas verkaufen, versprechen. Irgendeinen Vorteil wird er davon haben. Im Zweifel nicht für die USA, sondern für die Trump-Familie. Und das Gleiche denke ich bei Europa. Ich glaube nicht, dass er für Europa den Hals hinhalten wird. Er hat ja jetzt auch wieder Soldaten abgezogen oder angekündigt, oder die nicht zu schicken nach Polen. Ich glaube, Russland ist jetzt gerade schwach, aber wer weiß, was kommt. Wenn die sich weitergehen Westen vorwagen, wird Donald Trump nicht helfen. Im Hinblick auf die Industrie, Donald Trump ist ein Abzocker. Die Tech-Industrie wird jetzt wahrscheinlich schon noch sagen, bitte säge uns den Ast nicht ab, auf dem wir sitzen in Europa. Wir machen da auch gutes Geld. Aber wenn es hart auf hart kommt, wir erinnern uns an die Äußerung von J.D. Vance oder die Systemkritik von Elon Musk. Im Grunde genommen geht es denen um eine Eroberung von Europa. Und Europa muss Beine machen, muss sich beeilen und autonom werden, auch wenn es zwischenzeitlich hart wird.
Siehst du denn deine Entwicklung in Europa? Reden wir auch häufiger drüber? Tut sich was aus deiner Sicht?
Ich sehe jetzt im Moment noch keinen Jumpstart. Auf der anderen Seite, es wird auch unheimlich viel schlecht geredet. Also ich glaube auch nicht, dass das letzte Wort im Hinblick auf künstliche Intelligenz schon gesprochen ist. Wir haben jetzt diese Large Language Models, also die Sachen wie ChatGPT, die sind, was Textverarbeitung angeht und so, sind die schon gut, kann man schon gute Dinge damit machen oder Claude für wie sagt man, Algorithmen schreiben und solche Dinge. Aber das ist doch im Moment noch alles ziemlich begrenzt. Und ich glaube, ja, es werden immer mehr White-Collar-Jobs wegfallen, also qualifizierte Jobs in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, mein Punkt ist für Europa, ich glaube, da ist noch Zeit aufzuholen. Und das soll man jetzt auch nicht alles schlecht reden. Allerdings, die Politik muss sich am Riemen reißen. Da sieht es wirklich nicht so günstig aus. Und ich meine jetzt gerade, was im Mittleren Osten passiert. Okay, Europa bekommt nicht so viel Energie aus dem Mittleren Osten, aber das wird in zweiten, dritten Grades Konsequenzen haben, starke für Europa. Und wenn das stärker spürbar wird in Europa, dann ist die Frage, wird das noch mehr diese Dynamik befeuern, dass sich Menschen mehr rechten Parteien zuwenden? Oder wird es dazu führen, entgegen eigentlich der Erwartung, dass die Menschen mehr zueinander finden in Europa? Wir hätten ja auch nicht, also ich persönlich hätte jetzt nicht gedacht, dass Viktor Orban trotz dieser Übermacht, die er hatte, das System zu manipulieren im Vorlauf, dass da Chancen bestehen, ihn loszuwerden. Und die Menschen haben sich aufgebärdet. Heißt das so? Aufgelehnt.
Und aufgelehnt.
Ja, und ich denke, vielleicht ist das der Weckruf, der jetzt erstmal so negativ aussieht. Ich würde nicht ausschließen, dass der die Menschen zusammenbringen kann.
Das ist ein optimistischer Schluss, Sandra. Also wir bleiben dran. Wir reden wieder über Trump. Wir sind gespannt, was er als nächstes macht. Gibt Themen genug. Kommt gut in die neue Woche. Bis bald.
Danke dir, Uli. Bis bald. Ciao.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.